Und deshalb wird der Vertrieb ja sozusagen komplexer werden, weil sie natürlich deutlich sozusagen spezieller auf die Zielgruppe zugeschnitten Angebote, nicht nur Versicherungsangebote, sondern auch Ansprachekonzepte und sozusagen Servicekonzepte bereitstellen müssen. Und das macht die Sache komplexer. Kunden, die sagen, ich bin zwar ein Maklerkunde, aber das mit dem Schaden kann ich doch jetzt ganz alleine machen. Habe ich auch gehört, dass das ganz knorke funktioniert. Ja, das mache ich schnell selbst. Also ich glaube, da wird es in der Schadenmeldung und in der Schadenbearbeitung Kunden geben, die es mit ihrem Partner, mit ihrem Vermittler an der Seite machen wollen und welche, die sagen, das mache ich allein schnell lieber selbst, da brauche ich keinen. Wir haben unsere gesamte Vertragslandschaft oder die ganzen Systeme aus Vertrag und Schaden auf neue zukunftsfähige Beine gestellt. Die ist da.
Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus? Diese Frage stellten wir 2022 der Branche und uns erreichten eine Vielzahl an Antworten. Außerdem sprach ich darüber unter anderem mit den Verantwortlichen bei Google, Meta oder IBM und dazu noch Zukunftsforschern, Professoren und verschiedensten Experten, woraus am Ende eine Podcast-Trilogie entstand, die Sie unter www.versicherungsbote.de/2030 finden. Mittlerweile spreche ich mit den Vorständen und Entscheidern der Branche ebenso über die Zukunft der Branche. Allerdings rückt 2030 immer näher und um Fairness in den Prognosen zu erhalten, lautet nun die Frage, wie schaut die Versicherungsbranche in 2030 Tagen aus? Und darüber spreche ich heute mit Dr. Angelo O. Rolfs, Vorstand Vertrieb und Marketing der VAV Allgemeine Versicherung AG. Hallo Herr Rolfs, schön, dass Sie da sind.
Herr Peterson, danke für die Anmoderation. Ich freue mich auch, dass ich heute bei Ihnen bin.
Dann wäre meine erste Bitte, stellen Sie doch mal ganz kurz vor.
Sie hatten es schon in der Anmoderation gesagt, mein Name ist Angelo O. Rolfs. Ich bin Vorstand Vertrieb und Marketing der VHV Allgemeine Versicherungs AG in Hannover, der gelben Marke im Maklervertrieb. Und ich bin geboren 2. Mai 1967 in Hamburg, habe Jura studiert und im Grunde bin ich seitdem im Versicherungsvertrieb unterwegs.
Gut, dann haben Sie ja schon einige Entwicklungen mitbekommen. Also dann kann man ja auch schon quasi, können Sie auch schon zurückblicken, ein paar Jahrzehnte sogar. Deswegen sollte die nächste Frage eigentlich voll einfach sein. Meine erste Frage ist nämlich, wir führen das Gespräch am 26. März 2025. Wie sieht denn die Versicherungsbranche in 2030 Tagen, also am 16. Oktober 2030 aus?
Also wenn alles so läuft, wie es bislang lief, dann ist natürlich der 16. Oktober 2030 in etwa 10 bis 12 Tage vor der DKM.
Und gut.
Und ich denke, die sozusagen der Zeitraum ist ja gar nicht so lang, das sind ja nur 5 Jahre. Aber angesichts der technischen Entwicklung gerade der letzten 2 Jahre, würde ich sagen, die Versicherungsbranche wird noch viel stärker automatisiert, also auf der Prozessseite, auf der Antragsstreckenseite, auf der Schadenbearbeitungsseite, auf der Kundenkontaktseite sein. Also sehr viel stärker automatisierte Unterstützung in der Interaktion zwischen Versicherer, Vermittler und Kunde. Es wird sozusagen aber kein noch virtuelleres Versicherungsprodukt geben, als es heute schon ist. Wir bieten ja heute schon eine virtuelle Leistung an, kaum anfassbar. Ich glaube, es wird sich da keine graduelle Veränderung geben, aber der Schwerpunkt wird in der prozesshaften Entwicklung liegen, in der Interaktion aller Akteure.
Gut, und wie Sie denn, also Versicherung finden ja nicht im luftleeren Raum statt, ne? Sondern einfach sind ja quasi immer auf die Welt angewandt. Glauben Sie, dass wir irgendwie bis 2030 eine andere Welt haben? Also was wir für anders leben, anders kommunizieren oder
was da? Das ist natürlich sozusagen angesichts der aktuellen weltpolitischen Lage, finde ich jetzt sozusagen eine schwierige Frage, weil ich könnte mich ja jetzt einerseits in die sozusagen auf die Seite derjenigen schlagen, die quasi kurz vor dem Weltuntergang stehen. Ja, sozusagen ist ja eine ernste Bedrohungssituation in Europa und in der Welt. Ja, ob das die sozusagen europäisch-amerikanische Westbindung ist oder ob das der sozusagen der Wettstreit der drei Universal- oder Großmächte China, Russland, Amerika ist. Das mag ich jetzt mir nicht sozusagen anmaßen, dass ich jetzt sage, ich weiß, was in 5 Jahren ist. Und als Versicherer sind wir ja auch immer sozusagen gewohnt, mit Risiken umzugehen und die beherrschbar zu machen und zu kalkulieren. Insofern gehe ich davon aus, dass die Situation nicht eskalieren wird und wir werden weiter stabile, sozusagen wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Rahmenbedingungen haben, auch wenn die sich möglicherweise in Deutschland und Europa politisch weiter sozusagen, ich sag mal, radikalisieren. Glaube ich, wird es graduell in 5 Jahren so sein, wie es heute ist. Und wir werden auch nicht auf dem Mars leben. Wir werden auch alle nicht mit Elon Musk sozusagen den Saturn bereisen, sondern der Großteil des Lebens wird auf dieser Kugel stattfinden. Wir werden sozusagen einfach, denke ich, eine Weiterentwicklung der Interaktionstechniken haben untereinander. Aber wir werden nach wie vor Menschen haben, die mit Menschen sprechen wollen, die sozusagen haptische, physische Produkte kaufen, die sozusagen Warenaustausch haben. Also ich glaube nicht so sehr daran, dass wir in 5 Jahren in irgendeinem sozusagen Science-Fiction-Ambiente leben werden.
Ah, also werden wir nicht im Metaverse sein in 5 Jahren und da uns...
Wir sind ja jetzt schon im Metaverse und es wird eine Weiterentwicklung geben und der prozentuale Anteil derjenigen, die im Metaverse sozusagen beruflich sich austauschen, ja, oder die sozusagen ihre Freizeit im Metaverse verbringen, der wird zunehmen, also der wird nicht abnehmen, aber ich glaube nicht, dass das ein Gamechanger sein wird, dass quasi jetzt das ganze Leben nur noch im Metaverse stattfindet, ja, und dass es keine Coca-Cola mehr gibt, die man trinkt, sondern dass man nur noch eine Vorstellung von einer Coca-Cola hat, die man trinkt, weil man eine Brille auf hat, ja, und weil man irgendwie olfaktorische sozusagen Reize an der Nase, also Brille über die Nase, ja, und dann denkt man, trinkt eine Cola. Ich glaube, das wird nicht das beherrschende Lebensgefühl und das wird auch nicht der beherrschende Lebensentwurf sozusagen der Europäer oder sozusagen von dann vielleicht 9 Milliarden Menschen sein, sondern der vorherrschende Lebensentwurf von Menschen wird sein, sie werden haptisch analoge Produkte vor sich herschleppen oder produzieren und konsumieren und sie werden sich freuen, ja, sag mal, Menschen, ein Blutkreislauf, auf 2 Beinen zu begegnen und da zu interagieren.
Das ist spannend, weil dann ist ja die Frage, Sie haben gerade erzählt, als Vertriebler ist das Glas immer halb voll. Will ich denn in Zukunft, also wir reden ja von 2030 Tagen, also in 5,5 Jahren, werde ich denn dann im Vertrieb, also wird der Vertrieb auch noch mit lebenden Wesen, also quasi physisch, auf physischer Ebene passieren oder wird das ganz viel mehr digitalisiert sein?
Das, was ich eingangs sagte, Herr Peterson, ich glaube sozusagen die Entwicklung, sag mal die prozessuale, technische Entwicklung, die wird enorm voranschreiten. Wir werden eine Vielzahl von Unterstützungstools haben oder Prozessen haben, die uns körperliche, physische Arbeit abnehmen. Wir dürfen aber auf der anderen Seite nicht vergessen, wenn das sich so weiterentwickelt, wie sich das weiterentwickelt, dann werden ja schlichtweg nur die Babyboomer 5 Jahre älter sein und der Großteil der Bevölkerung wird dann Durchschnittsalter haben, dann von 57,5. Ja, und damit haben wir einen Anteil von über 70-Jährigen, der irgendwie bei 30%, ich rede jetzt von Deutschland, ja, der bei 30% lebt. Und diese 30% über 70-Jährigen, die werden vermutlich sozusagen auch aufgrund ihrer Gewohnheiten und ihrer Sozialisation daran festhalten, dass sie auch weiter Menschen treffen, zum Schafkopf- oder Doppelkopf spielen, ja, oder zum Spielmannszug angucken. Ja, das wird nicht weg sein. Das werden auch diese Menschen in ihren Lebensgewohnheiten, ja, die werden sie nicht, sag mal, übertechnisieren können. Auf der anderen Seite werden wir natürlich technische Entwicklung haben im Vertrieb, dass sie Chatbots haben, die sich dann eben so anhören am Telefon, ja, als ob da ein Mensch spricht. Das ist ja heutzutage schon bei guten sozusagen Modellen so, dass man das gar nicht mehr hört, ja. Also nur noch sehr aufmerksam muss man dabei sein, um rauszukriegen, ist das jetzt echt, ja, oder ein Bot. Diese technische Entwicklung, die wird enorm voranschreiten, dass Sie da keinen Unterschied mehr merken. Ja, aber trotzdem wird es einen großen Anteil an Menschen geben, die weiter von Menschen betreut werden wollen, die am Ende des Tages einem auch in die Augen gucken wollen. Und eben nicht nur mit einem Chatbot, ja, oder mit einem Avatar am Monitor, sondern die tatsächlich sagen wollen, nein, nein, ich will auch einen Menschen sehen, ja, und dem auch die Hand geben. Und deshalb wird der Vertrieb, ja, sozusagen komplexer werden, weil sie natürlich deutlich sozusagen spezieller auf die Zielgruppe zugeschnitten Angebote, nicht nur Versicherungsangebote, sondern auch Ansprachekonzepte und sozusagen Servicekonzepte bereitstellen müssen. Und das macht die Sache komplexer.
Okay, es wird komplexer, das glaube ich auch. Aber was glauben Sie denn, wie das, na gut, ich sage immer das normale Kundenerlebnis, aber normal ist halt so ein Ding. Was glauben Sie, was das Standard-Kundenerlebnis so 2030 ungefähr sein wird? Also wie läuft das ab, wenn ich jetzt eine Versicherung haben möchte?
Also ich glaube, dass wenn wir jetzt mal wieder sozusagen die Kundenklientel einteilen in sozusagen in unterschiedliche Zielgruppen, wird es eine überwiegende Zielgruppe, ob das dann 51 oder 63% sind, aber ich meine mit eben nicht 37%, ich sag mal, mehr als die Hälfte der Kunden wird es gewohnt sein, im Retail- oder Privatkundenbereich oder im Massenmarkt, wie auch immer Sie es klassifizieren wollen, ihre Produkte im Self-Service online abzuschließen. Sich beraten zu lassen, auch online, ob dann ein Bot berät, ja, in der Qualität, die kaum sozusagen unterscheidbar ist von der menschlichen Qualität, zu Servicezeiten, die deutlich länger sind, als wir sie jetzt kennen, weil wir ja über weite Strecken auch noch gar nicht in der Lage sind, sozusagen die Servicequalität technisch zur Verfügung zu stellen. Wir müssen Menschen haben, ja, wissen Sie selber, davon gibt es nicht ganz so viele. Dann haben Sie Arbeitszeiten, ja, wo man eben nicht sagen kann, um 1 Uhr erreichen Sie noch live und in Farbe jemanden, sondern das, glaube ich, das wird sich verändern. Sie werden rund um die Uhr sozusagen Service zur Verfügung stellen müssen und können in einer Qualität, die der Mehrheit der Privatkunden sozusagen ihren Abschluss und ihre Beratung möglich macht.
Sie sprechen aber von Self-Service. Glauben Sie, dass wir, das heißt einfach, ich habe eine intrinsische Motivation, mich abzusichern zu vielen Sachen, oder?
Nein, das wollte ich nicht sagen. Also der Markt wird vermutlich weiter ein Push-Markt bleiben. Ich wollte nur sagen, wie sieht das Versicherungserlebnis oder das Service-Erlebnis aus? Natürlich sagen, der Kunde ist es gewohnt, dann, wie er das jetzt ja schon macht, sag mal im Online-Banking oder bei der Flugbuchung oder bei Amazon oder bei Rewe, ja, in der Bestellung oder bei Picknick, das meine ich, er wird es gewohnt sein, seine Anliegen selbst, ja, online sozusagen durchzuführen. Der Impuls wird weiter, also wenn Sie fragen, der Impuls wird weiter vom Versicherer kommen oder von den Versicherungsunternehmen kommen müssen. Das wird natürlich auch hochgradig technisch unterlegt sein. Wir werden ja viel genauer wissen, was die Kunden wollen. Ich glaube, das ist eine der großen Entwicklungen in der Perspektive der Versicherer, dass die Versicherer auch in die Situation kommen, Kundendaten sozusagen nicht nur besser zu sammeln, sondern auch besser auswertbar zu machen und Kundeninteraktions sozusagen Daten oder Informationen zu sammeln. Das ist bislang jedenfalls für uns als VHV ist ja der erste Ansprechpartner der Makler. Ja, und wir sagen ja, der Makler kennt ja den Kunden und wir kennen den Makler. Und ich glaube, perspektivisch wird der Versicherer stärker in der Lage sein, auch die sozusagen soziodemografischen Daten seiner Kundschaft, also der Versicherungsnehmer, zu kennen, auszuwerten und damit natürlich auch Vertriebskampagnen, also Push-Aktionen, ja, sozusagen zu fahren mit dem Makler gemeinsam. Und dann wird der Makler entweder als Intermediär eingeschaltet werden oder der Kunde wird direkt auf den Versicherer zugehen und der Versicherer muss sich positionieren, ob er das Geschäft dem Makler gut schreibt oder ob er es als Direktgeschäft quasi am Makler vorbei verarbeiten wird. Aber es wird ein Push-Markt bleiben.
Markt ist gerade mal ein gutes Stichwort, weil nämlich ich habe gerade von dem allgemeinen Versicherungsmarkt und Sie sind ja ein Ansprechpartner für Makler. Wie sieht denn der Maklermarkt 2030 so aus? Gibt es da große Verschiebungen zu heute oder was glauben
Sie? Ja, das wird es schon rein altersmäßig geben. Das ist das, was ich eben sagte. Im Moment sind wir, so ist die Maklerschaft, sag mal, knapp 53 Jahre alt und dann sind wir, was ich eben sagte, ein bisschen jünger als der sozusagen der Bundesdurchschnitt und die werden dann einfach 3,5 Jahre älter sein. Die werden dann Ende 50 sein und damit können Sie natürlich auch sehen, wird sich die ganze Babyboomer-Generation, die wird dann in den 70ern sein und die werden sich vermutlich als aktive Akteure im Maklermarkt nicht mehr beteiligen. Die werden entweder, wenn sie ihren Bestand nicht verkauft haben, ihren Bestand verwalten, weil sie dann aus der laufenden Courtage quasi ihr Lebensunterhalt bestreiten, wollen aber kein Neugeschäft mehr machen, bieten quasi rudimentäre verpflichtende Services an oder werden Kooperationen eingehen mit Maklern, mit Dienstleistern oder Versicherern, die diese Services dann anbieten, aber sie sind Bestandsinhaber. An der Maklermarkt wird sich verändern. Ja, wir werden deutlich weniger Makler haben, die aktiv im Geschäft sich engagieren. Und das Ganze wird eben noch verstärkt werden durch das, was ich eben im Nebensatz ansprach, durch die Konsolidierung im Maklermarkt, die ja jetzt uns die letzten 2,5 Jahre stark bewegt, also sozusagen am oberen Ende, ja, bei den Großmaklern oder bei den Industrie- oder sozusagen technischen Vermittlern. Und das wird weiter gehen und damit einen Trend auslösen, der quasi die Dimension der Makler darunter erreicht. Die Allrounder oder die kleineren Makler, die sich dann auch zusammenschließen, um dann den großen, ja, sozusagen Geleitzügen angeschlossen zu werden. Das heißt, wir werden eine kleine Anzahl von wirklich großen Maklerhäusern haben, ja, eine große Anzahl von Kleinmaklern, die nur noch verwalten, und dann eine deutlich geringere Zahl von aktiven Maklern als jetzt.
Aber wenn Sie auch gerade von den Maklern sprechen und diese Allrounder, ne, diese Bauchladenmakler, von denen man spricht, glauben Sie, die gibt es noch? Ist das mit der Zukunft der Maklerschaft oder spezialisieren die sich alle?
Der Trend der Spezialisierung, der ist ja jetzt schon sichtbar. Ich glaube nur, dass der sich nicht in der Breite quasi auf alle dann Aktiven sozusagen übertragen wird. Ja, das wird dann auch eine sozusagen Spreu und Weizen geben. Es wird spezialisierte Maklerhäuser geben, ja, aber es wird auch weiterhin den Allround-Makler geben, den Allrounder, ja, den, sag mal, der sachlebenkranken Rechtsschutz vertreibt. Den wird es auch noch geben.
Und welche Chancen und Risiken sehen Sie als VHV und dem, sag ich mal, den neuen Maklermarkt, wenn wir jetzt mal schauen, 5 Jahren?
Also da ist, denke ich mal, muss sich eben ein Haus auch, ich sag mal, nicht entscheiden, sondern muss sich positionieren. Es geht ja nicht um ein Entweder-Oder, sondern was ist eigentlich die Historie des Hauses bislang? Ich kann jetzt nur für die VHV sprechen. Unser Credo ist bislang, wir arbeiten mit allen Maklern in Deutschland zusammen, die Formalvoraussetzungen verfügen. Ja, also Vermittlerregistrierung, Vermögensschadenhaftpflicht, AWAD und CREFO. Und dann arbeiten wir mit denen zusammen. Da gibt es bei uns auch keine ABCD-Makler oder unterschiedliche Service-Levels, ja, oder unterschiedliche Klassifikationen und unterschiedliche Produktgüten und Betreuungskonzepte und Vergütungshöhen, sondern wir behandeln alle Makler gleich und wir versuchen, jedem Makler in seiner Eigenart gerecht zu werden. Und wenn wir jetzt natürlich sehen, was ich eben meinte mit, wir sehen einen Teil der Makler als verwaltende Makler, dann müssen wir denen natürlich den Service, ja, quasi Verwaltung stärker anbieten. Mit denen werden wir kein Wachstum mehr generieren. Da sind wir wechselseitig vielleicht froh, wenn wir den Bestand, den wir gemeinsam haben, halten. Das heißt, da wird es stärker um Service- und Verwaltungsaspekte gehen, die wir anbieten, diesen Häusern. Wenn wir dann den großen Zusammenschlüssen, die großen Zusammenschlüsse uns angucken, dann müssen Sie sich die wieder genau angucken mit, wie viele sind davon solche internationale Industriemakler. Das ist nicht bislang unsere Klientel. Das wird auch perspektivisch nicht unsere Klientel sein. Wenn Sie sich aber diese großen Zusammenschlüsse angucken, werden da vermutlich auch erklecklich viele Anteile Gewerbe- und Privatkundengeschäft oder Gewerbe- und Commodity-Geschäft zusammenkommen. Und das ist natürlich genau das, was wir gut können. Das heißt, da müssen wir Angebote haben für diese großen Zusammenschlüsse im Bereich Gewerbe und Commodity, um den Ansprüchen und den Anforderungen gerecht zu werden. Und dann kommen wir ein weiter runter wieder, die Allrounder. Die werden wir servicieren wie bisher. Und dann kommen wir zu den Spezialisierungen. Da ist die Frage, wohin spezialisieren die sich? Ist das etwas, was wir können? Wenn die sich zum Beispiel spezialisieren auf, ja, auf Yacht, auf Pferde oder Tierhalter oder auf Oldtimer oder auf hochpreisige Kunst, dann ist das nicht unser Metier. War es bislang nicht, da wollen wir auch nicht rein. Wenn es aber Spezialisierungen sind in Bereiche, die wir anbieten, wie alles rund um die Bauwirtschaft oder Haftpflicht oder Auto, also Flotten, gewerbliches Flottengeschäft, dann werden wir natürlich diesen spezialisierten Maklern auch spezialisierte Angebote und Services machen. Ja, also insofern, es wird auch da, das meine ich, komplexer. Ja? Bislang kommen wir auf so einer Welt, VHV bietet einen Service an und eine Produktwelt für jeder Mann und jeder Frau. Und das wird zukünftig so nicht mehr verfangen.
Ja, Sie sprechen nämlich gerade von jeder Mann und jeder Frau. Ich dachte aber gerade auch, wo Sie sagten, jeder, der den Maklerstatus hat, ist quasi ein potenzieller Kooperationspartner.
Ja.
Und es gibt ja auch immer mehr Insurtechs, ne, die ja auch den Maklerstatus haben.
Ja.
Zählen die auch dann dazu? Weil das ist ja nicht meine Frau, das ist ja quasi ein, ja, Insurtech. Wie sehen Sie denn die Rolle von denen in 5 Jahren?
Also auch da, wenn der Maklerstatus, nehmen wir mal, das kann man ja gut sehen bei sozusagen beim Jungmakler Award, da sehen wir ja relativ viele neue Gründungen mit neuen Geschäftsmodellen und Ideen. Wenn Sie sich den ganzen sozusagen Bereich mal angucken, wo sich Jungmakler zum Beispiel spezialisiert haben auf Expats, die sagen, wir bieten ja sozusagen Services, Produkte und Prozessstrecken an auf sozusagen Expats, die in Deutschland leben. Und das machen wir nur, und die finden wir nur über sozusagen Online-Lead-Generierung. Und es findet gar keine physische Betreuung mehr statt, sondern alles nur noch vor, wie wir beide jetzt, ja, vorm Bildschirm. Dann, sozusagen ist das für uns trotzdem ein Makler. Er hat den Maklerstatus, also das Unternehmen hat den Maklerstatus. Und wir würden dann gucken, ob wir für diese Expats, ja, quasi diese Angebote im Kfz-Bereich, im Privathaftpflicht, im Hausrat, im Unfall, im Wohngebäudebereich, ob wir die zur Verfügung stellen können oder nicht. Ja, das würden wir dann aber, das meine ich mit in diesem Commodity-Bereich, da würden wir auch diesen Maklern, die stark auf InsurTech-Prozesse setzen, natürlich genauso zusammenarbeiten wie dem klassischen Allrounder, der vielleicht mit einem Maklerverwaltungsprogramm arbeitet und sonst normal Termine, ja, ich sag mal, die Hälfte im Büro und die andere Hälfte am Bildschirm macht.
Und wie sehen Sie allgemein die Rolle von InsurTech? Ich meine, wir haben wir reden jetzt zu 2025, vor 10 Jahren, da war ja einfach die machen ja alles platt, ne? Das sind ja die Schnellboote, genau, gegenüber die Tanker und so weiter. Und ihr werdet sehen, die werden alles verändern. Hat jetzt nicht so ganz funktioniert bei allen, ne? Was glauben Sie von der Rolle der InsurTechs?
Die werden, ich will es mal so ausdrücken, ich will es gar nicht so negativ sehen oder immer als Bedrohung. So war mein Eindruck bei der ersten und auch bei der zweiten InsurTech-Welle. Das wurde immer als Bedrohung gesehen im Sinne von, wer da nicht mitmacht, der ist draußen oder wir müssen uns mit denen auseinandersetzen, sonst sind wir selber morgen weg. Da finde ich, da kann man auch ein bisschen mit Selbstbewusstsein im Sinne von stabile Kunden, stabile Marktkenntnis, kann man sich damit auseinandersetzen. Und ich will es mal positiv sehen. Ja, da kommen Trends und Entwicklung in unser angestammtes sozusagen Geschäftsfeld und wir sind gut beraten, wenn man sich mit denen auseinandersetzt. Ja, also und nicht in Angststarre verfällt, aber auch nicht in eine überschäumende Euphorie im Sinne von morgen fliegen wir alle zum Mond, sondern wenn man sich das einfach anschaut und versucht zu lernen von den Ansätzen, die da sind, zu sagen, was davon kann man eigentlich fürs eigene Geschäftsmodell, für die eigene Kunden- oder Vermittleransprache nutzen, um den Nutzen für den Kunden oder für den Vermittler und für uns als Produktgeber, ja, sozusagen zu erhöhen. Und insofern würde ich sagen, da werden wieder welche kommen und da wird es auch welche geben, von denen wir beide heute gar nicht wissen, dass die kommen werden. Ja, und dann wird es aber auch eine ganze Menge geben, ja, die uns auf dem Weg dahin, ja, quasi, wenn wir uns dann wiedersehen, ja, im Oktober 30, kurz vor der DKM, die dann nicht mehr dabei sind. Ja, das wird sozusagen ein Kommen und Gehen sein, aber es wird immer wieder Impulse geben, ja, wo man gut beraten ist, sich die anzugucken und sie zu überlegen, was davon kann man fürs eigene Haus adaptieren.
Sie haben gerade schon bei den Introtext gesagt, wir sollten da keine Angst haben und sie nicht als Bedrohung sehen, man kann die einfach als Chance auch sehen. So die zweite Bedrohung neben den Introtext waren ja auch die, ich nenne sie mal Big Techs. Ne? Also Google, Meta, Apple und Co., die werden auch die Versicherungsbranche platt machen und dann wird jeder bei Amazon nur noch kaufen und kein Mensch kauft bei Makler oder beim Vermittler und so weiter. Ja. Ist auch noch nicht passiert. Glauben Sie, es wird passieren?
Auch da würde ich sagen, auch da ist man gut beraten, wenn man sich das anguckt. Also ich würde wieder hier auch nicht sagen, nur weil die groß sind, klappt das, was die vorhaben und wir sind dann alle weg. Auf der anderen Seite würde ich auch nicht, ich sag mal, so vermessen sein, zu sagen, ja, das haben die jetzt einmal probiert und Amazon hat sich jetzt dann zum Beispiel aus dem Geschäft Versicherung zurückgezogen, da kommt nichts, sondern es wird möglicherweise einen Impuls geben, ja, weil das ist auch immer eine Frage von, wann ist die Zeit, / der Kunde, reif für welche Entwicklung? Ja, und das kann eben in 1,5 Jahren eine völlig andere Thematik sein im gewerblichen Bereich, als wir uns das jetzt vorstellen, dass eben viele Gewerbekunden vielleicht sagen, ich habe die Nase voll von dieser persönlichen Betreuung vor Ort, ja, das bringt doch alles nichts, wird alles nur teurer, sondern derjenige, der mir die Maschine liefert oder derjenige, der meinen Jahresabschluss macht oder derjenige, ja, der mit mir meine Kunden bearbeitet, der bringt gleich eine Versicherungsleistung mit, also kaufe ich die ein. Das kann auch eine Frage von Reife der Kundschaft sein. Und da weiß ich nicht, ob man das nur linear betrachten muss oder nur disruptiv. Ich glaube, man muss es einfach aufmerksam betrachten. Und da werden diese Big Techs, ja, sozusagen die GAFAs oder wie auch immer wir sie nennen mögen, die werden da sein und die werden sich auch überlegen, ob sie sich ja, von dem Kuchen, der da ist, was abschneiden. Und insofern sollte man das einfach aufmerksam betrachten.
Sie haben gerade gesagt, so, dass die Leute vielleicht keine Lust mehr haben, dass verständlich irgendwelche Menschen ins Unternehmen reinkommen, weil das kostet noch Geld und es kostet Zeit und so weiter. Wir haben ja vorhin schon ein bisschen von KI gesprochen. Also wir leben jetzt quasi, ich würde sagen, im Jahr 2-3 nach dem KI Big Bang, also ne, wo alle zu ChatGPT kennengelernt haben. Was glauben Sie denn, welche Rolle KI in Zukunft spielen wird? Also unsere Kundenkommunikation haben wir schon ein bisschen gehabt, auch Produktentwicklung und sowas, wird das auch relevant sein oder was glauben Sie?
Ich glaube, sozusagen, die KI ist ja auch, sag mal, ein großer Oberbegriff. Und ich hatte es ja eingangs schon gesagt und das haben Sie ja eben ja auch nochmal wiederholt. Ich glaube, dass wir jetzt im Jahr 2 ja schon sehen, in welcher großen Geschwindigkeit und mit welcher Qualitätsverbesserung diese technische Entwicklung im Bereich KI, ja, meinen wir damit die großen Sprachmodelle oder meinen wir damit, ja, was anderes? Also darum ist immer die Frage, was wir konkret adressieren. Das wird enorm zunehmen. Und zwar in einer Dimension, die am Ende dazu führt, dass es viel, viel schneller, viel, viel qualitätsvoller ist als heute und sich auch vermutlich in der Anmutung, also Sprache und Bild, also wenn Sie heute einen Avatar sprechen lassen, dann sieht man das ja manchmal noch, weil das nicht ganz so ja, im Mund oder ja, die Größenordnung nicht passen. Das wird so zunehmen, dass Sie, glaube ich, ja, in der Qualität der Arbeit und in der Schnelligkeit der Erledigung und in der Anmutung ja, sozusagen zum menschlichen Auftritt keinen Anmutungsunterschied feststellen und in der Qualität und Schnelligkeit dem menschlichen für sagen, einen Großteil der Alltagsarbeiten weit voraus sind. Das wird so sein. Und ob man daraus jetzt Produktentwicklung, also wenn wir das wieder nur aufs Technische beziehen, ja, Fortschritte machen, dann würde ich sagen, natürlich, wenn wir in der Lage sind, Daten auszuwerten mit einer hohen Qualität und Schnelligkeit, ja, Teilmarktdaten oder Interaktions- und Verhaltensdaten von Privat- oder Gewerbekunden, dann werden wir natürlich diese Information ja, über KI auswertbar viel schneller zur Verfügung haben und damit natürlich auch viel schneller ein Angebot machen können für Kunden oder ein Produkt entwickeln können. Ja, aber im Ergebnis geht es ja immer darum, eine Risikosituation eines Kunden zu erkennen und dafür eine Lösung zu haben. Und ich glaube, dass die Risikosituation in der Zukunft sich über das Maß an Risiken, die wir kennen, nur graduell mit weiteren Risiken auseinandersetzen wird. Ja? Also wir haben jetzt zum Beispiel das Cyberrisiko, das hatten wir vor den Zeiten ja, der Netzverbreitung nicht so stark. Aber wir haben natürlich, ja, aber wir haben natürlich trotzdem 111 andere Risiken, die nach wie vor da sind. Und jetzt haben wir ein weiteres, zum Beispiel Cyber. Ja, und dann mag es noch 2-3 weitere geben in den nächsten 5 Jahren, aber ein Großteil der Risiken werden die Risiken sein, die wir kennen. Ja, Naturgewalt, ja, finanzielle Risiken, ja, körperliche Integrität, also das meine ich, da wird ja jetzt nicht eine neue Dimension dazu kommen, ja, als Risikodimension, die wir noch gar nicht kennen, also quasi keine Game-Changer-Risikodimension, sondern wir werden weitere Risiken zu den Dimensionen bekommen, die wir kennen. Und die kann man natürlich mit KI ja, oder mit technischer Unterstützung, ich will mal weg von dem Begriff KI, weil das immer so bling bling, ja, die werden wir natürlich mit zunehmender technischer Unterstützung besser und schneller auswerten können und dementsprechend dann auch Angebote machen können, klar.
Schnell ist schon auch ein gutes Stichwort, weil nämlich die Sache, warum sich Leute versichern gegen Dinge, ist ja einfach, dass im Falle des Schadens der behoben wird. Wie wird denn die Schadensmeldung im Jahr 2030 sein? Wird die auch also fundamental schneller sein als heute, weil KI zum Beispiel viele Prozesse schneller abarbeiten kann?
Das will ich wieder trennen. Ich glaube, dass zum Beispiel alles, was im gewerblichen Bereich, im Maschinenbereich, ist ja heute schon erkennbar, alles, was wir im Maschinenbereich über Sensorik ja quasi messen können, wenn eben diese technischen Möglichkeiten quasi so stabil und so schnell und so von der Qualität so gut sind und vom Preis eben auch so erschwinglich werden, dann werden sie natürlich, die Schadenmeldung wird sich sozusagen im Self-Service generieren, ja, weil die Maschine meldet im Zweifel, ja, in Echtzeit, ich gehe kaputt. Und deshalb wird natürlich das Interesse der Versicherer sein, genau andersrum über KI, ja, quasi und Datenauswertung, sozusagen vorher zu ermitteln, zu sagen, wir haben jetzt so viele Maschinen ausgelesen und wir wissen, wir kommen jetzt in einen Bereich, wo sozusagen so und so viel Prozent der Maschinen kaputt ging, lass uns jetzt lieber eine Warnmeldung absetzen, dass wir eingreifen können, ja, also Prevention, ja, bevor was geschieht. Ja, ich glaube, da wird der Trend hingehen im gewerblichen Bereich, dass quasi dieses technische Thema, wann kommt die Schadenmeldung an und in wie schnell im Self-Service wird jetzt die kaputte Brille, ja, angelegt und ausgezahlt, das ist, glaube ich, das ist langweilig. Ja, weil das wird natürlich schnell so sein, ist ja klar. Wenn Sie genügend Daten über eine kaputte Brille haben, ja, dann wird das die KI sozusagen schneller auswerten können und die Auszahlung. Aber ich glaube, die Musik wird eher auf der Präventionsseite spielen, zu sagen, wir können Daten auslesen. Das ist ja jetzt schon da. Ist ja nicht so, dass das jetzt eine Erfindung ist, erst demnächst. Die gibt's ja schon. Ja? Aber ich glaube, das wird in der Breite zunehmen. Und daraus wird entweder entstehen, Präventionsmechaniken in Gang zu setzen, dass gar keine Schadenmeldung geschieht. Oder wenn wir normale Schäden haben, die eben nicht an Sensoren hängen, sondern ja, die kaputte Brille, wo das Foto einfach, ne, im Sinne von, guck mal, das ist meine Versicherungsscheinnummer oder das ist meine App, da ist ja mein Versicherungsschein schon drin. Ich knipse die Brille ab und ich habe auch noch die Rechnung, ja, vom Kauf. Dann wird eine KI diesen Schaden, ja, ich sag mal, schnell, qualitätvoll abwickeln. Und zwar in einer Dimension, wo wir heute, ich sag mal, weit von weg sind.
Okay, aber da muss ich ja aber auch einen Schadensfall, muss ich dann gleich mit meinem Makler kontaktieren, sondern das wird dann automatisiert? Sehe ich das richtig?
Das würde ich wieder, auch da wieder, komplexer wird es im Markt. Es wird einen Kunden geben, der sagt, ich möchte damit nichts zu tun haben. Der sagt, Herr Peterson, Sie sind mein Makler, meine Brille ist kaputt gegangen, ich schicke Ihnen ein Foto. Ja, kümmern Sie sich. Ja, und dann gibt es eben auch Kunden, die sagen, ich bin zwar ein Maklerkunde, aber das mit dem Schaden kann ich doch jetzt ganz alleine machen. Habe ich auch gehört, dass das ganz knorke funktioniert. Ja, das mache ich schnell selbst. Also ich glaube, da wird es in der Schadenmeldung und in der Schadenbearbeitung Kunden geben, die es mit ihrem Partner, mit ihrem Vermittler an der Seite machen wollen und welche, die sagen, das mache ich allein schnell lieber selbst, da brauche ich keinen Partner. Wie beim Flugbuchung, wann waren Sie das letzte Mal im Reisebüro und haben Ihren Flug gebucht, ja, nach Palma de Mallorca und wann haben Sie den letzten selbst gebucht? Und da gibt es Kunden, die gehen bis heute ins Reisebüro und buchen einen normalen Flug und es gibt Kunden, die sagen, das mache ich allein am Küchentisch.
Ja, also ich werde dann Kunde 2.
Also. Genau. Aber darum sage ich, das meine ich, wird wieder komplexer. Sie können eben, denke ich mal, nicht nur einen Prozess anbieten, ja, dem Kunden sagen, das musst du immer allein machen. Ich glaube, das wird nicht helfen. Da werden dann Kunden sagen, dann ist das nicht mein Partner, also mein Versicherungspartner. Und wir können auch nicht sagen, du musst immer über den Makler gehen. Das hilft genauso wenig, sondern wir müssen die Prozesse so offen anbauen, so anbieten, dass der Kunde frei ist, sozusagen in der Wahl. Ohne Qualitätseinbuße. Ja. Kann jetzt nicht sein, wenn du es über einen Makler machst, 3 Wochen, 12 Nachfragen. Ja. Wenn du es selbst machst, ja, in Echtzeit.
Sie haben vorhin auch schon bei den Infotechs gesagt, die Prozesse gehen einfach schneller, es muss einfach automatisierter funktionieren. Jetzt sagen Sie auch gerade wieder die Prozesse. Und ich frage halt immer die Vorstellung, mit denen ich spreche. Es klingt immer alles ganz super mit den Prozessen und sowas. Wir wissen aber alle, dass wir halt noch in der Versicherungsbranche auf Maschinen aus dem letzten Jahrtausend, böse gesagt, arbeiten viel. Funktionieren denn, also werden wir denn in 5 Jahren, werden die Prozesse so schnell sein, so, wenn halt wirklich der Kunde das just in time haben wir das auch, es so funktioniert oder ist einfach immer noch das Backend das Problem?
Also das, ich kann jetzt nicht für den Versicherungsmarkt sprechen, weil da ist es so, wie Sie sagen. Auch da haben wir eine technische Welt von mehreren Generationen. Ich kann immer nur für unsere gelbe Marke, für die VAV Allgemeine sprechen. Wir haben gerade, oder nicht gerade, sondern wir haben uns vor geraumer Zeit auf die Reise gemacht, unsere gesamten Bestandsführung und Schadenssysteme auf sozusagen zukunftsfähig umzuschalten. Und da sind wir. Wir sind in der Welt, dass wir zukunftsfähig und anschlussfähig sind. Also wir wären in der Lage, ja, mit technischen Lösungen, das verproben wir ja auch, da haben wir auch Pilotprojekte drauf, dass wir Prozesse anbieten, dem Vermittler oder dem Kunden, dass er im Self-Service, ja, quasi fallabschließend in Echtzeit, in kürzesten Zeiträumen Vorgänge erledigen kann. Dann wird es aber auch Häuser geben, das haben wir ja auch in der Presse gelesen, ja, 14 Jahre, ne, sozusagen Projektlaufzeit für den Umbau der Systemlandschaften. Dann sind wir natürlich mit 14 Jahren weit hinter den 5,5. Da wird es, genau wie Sie sagen, für dieses Haus wird es möglicherweise nicht vor der DKM 2030 nicht möglich sein, diesen Service anzubieten. Ja, und dazu, dann haben wir wieder Spreu und Weizen. Dann wird es Häuser geben, ja, die werden dann unter Druck geraten, weil am Markt sich wahrscheinlich ein paar Häuser, weil sie sich rechtzeitig auf die Reise gemacht haben, ich sag mal, Services anbieten können, die sie selbst nicht anbieten können. Ja, ob das auf der Präventionsseite ist, ob das auf der Antragsseite ist, ob das auf der Self-Service-Vertragsseite ist oder auf der Schadenseite, ja, oder auf der Kundeninteraktion- und Beratungsseite. Ja. Und dann gibt es eben Häuser, die eben diese Services nicht anbieten können in 2030.
Aber bei Ihnen, habe ich jetzt richtig gehört, funktioniert das schon oder sind wir gerade im Testfeld?
Wir haben Testfelder, wo wir das ausprobieren. Also wir sind da noch weit von weg im Sinne von, ja, das ist jetzt schon massentauglich und wir können all unsere 10 Millionen Verträge komplett rüberschieben. Aber wir haben die technische Grundlage dafür. Ja, also unsere, sozusagen, wir haben unsere gesamte Vertragslandschaft oder die ganzen Systeme aus Vertrag und Schaden auf neue zukunftsfähige Beine gestellt. Die ist da. Und jetzt müssen wir natürlich Use Cases ausprobieren und anlernen und antrainieren, dass die eben auf dieser Basis, auf dieser neuen zukunftsfähigen technischen Basis oder technologischen Basis in der Lage sind, eben auch, ja, massenfähig zu werden. Ja, und das probieren wir jetzt aus, genau.
Gut, ich wollte noch nachfragen, dass das irgendein Makler gerade hört und sagt so, Moment mal, er hat das gesagt. Also nee, es wird gerade umgesetzt. Aber in 5 Jahren wird es funktionieren überall.
Das ist unser erklärtes Ziel, dass wir in 5 Jahren natürlich da deutlich weiter sind und dass wir diese Services dann eben dem Vermittler, ja, für die Interaktion von uns zum Vermittler und auch für die Interaktion von uns zum Endkunden, dass wir das dann natürlich in der Breite anbieten können. Weil wir sehen das, was ich eben sagte, die Differenzierung am Markt, die Sie ja auch angesprochen haben, von, ja, sozusagen den Großzusammenschlüssen, dem Allrounder, dem Spezialisierten, dem Verwalter, ja, also sagen, das sehen wir. Und dann müssen wir natürlich in der Lage sein, diesem, sag mal, fragmentierteren Vermittlermarkt auch entsprechende Angebote machen zu können, ja, wenn wir uns da nicht sozusagen raus sozusagen entwickeln wollen. Und das wollen wir nicht, weil wir ein Maklerversicherer jetzt sind und auch in Zukunft ein Maklerversicherer sein wollen. Also müssen wir technische Angebote für diese unterschiedlichen sozusagen Vermittlertypen und die unterschiedlichen Anforderungen bereithalten.
Sehr gut. Wir sind jetzt fast schon am Ende. Da habe ich mal 2 Fragen. Und die eine passt irgendwie auch ein bisschen dazu, wenn wir alles digitalisieren und 2030 haben. Ich frage immer meine Gäste, wie viele Faxe werden denn am 3. Februar 2030 in der Versicherungsbranche verschickt? Was glauben Sie? Was schätzen Sie?
Oh, Versicherungsbranche, das ist natürlich deshalb schwierig, weil ich mir vorstellen kann, und da rede ich aber ein bisschen jetzt wie der Blinde von der Farbe, weil wir kein Krankenversicherer sind und keinen haben, kann ich mir aber durchaus vorstellen, wenn Sie sich im Moment noch das Gesundheitswesen angucken in Deutschland, wo ja quasi das bevorzugte Kommunikationsmittel zwischen Krankenhaus, Arztpraxis, Krankenkasse und Patient das Fax ist, kann ich mir durchaus vorstellen, dass es quasi noch Krankenversicherungen gibt, die im Zweifel, ja, jetzt noch mit Fax arbeiten. Ob das in 2030 überhaupt technisch noch angeboten wird, ja, das, da bin ich völlig raus. Ich kann nur sagen, bei der VHV wird außer, ja, sozusagen, außer dem Fax, was wir gerade letztens, sozusagen wir Vorstandskollegen einem Kollegen zum Abschied mitgegeben haben, ja, und deshalb sozusagen bei uns im Technikmüllraum suchen mussten, wird es kein Fax mehr geben. Aber ich will jetzt nicht sagen, wird es bei keinem mehr geben. Ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es den ein oder anderen Versicherer, sofern es überhaupt technologisch noch, ja, sozusagen ein Service ist, der in Deutschland angeboten wird, ja, der in 5 Jahren noch mit Faxen arbeitet. Ja.
Okay, wir werden einfach am 3. Februar, also wir werden vom Versicherungsboten aus mal nachfragen bei allen Häusern, um dann mal eine Zahl zu finden. Das ist ja spannend. Und die letzte Frage ist immer, oder ja, ist einfach, was möchten Sie in Ihrem Zukunfts-Ich sagen, wenn das am 16. Oktober 2030, also kurz vor der DKM 2030, sich das nochmal anhört?
Ich würde oder ich sage mir selbst vor der DKM, ich freue mich auf viele Vermittlerkontakte weiterhin und ich freue mich auf sozusagen passgenaue Lösungen für Vermittler und Kunden und auf viele Begegnungen auf der DKM.
Okay, da hoffe ich, sehen wir uns auch dann 2030, vielleicht aber schon früher.
Ja, vielleicht schon früher, genau, Herr Peterson, aber spätestens auf der DKM. Ja, die Frage ist die dann noch in Dortmund? Ne? Das ist ja auch eine offene Frage. Ja. Die ist ja auch mal nicht in Dortmund erfunden worden. Insofern stellt sich da eine Frage, nicht, wird sie weiter in Dortmund sein oder werden wir die DKM woanders sozusagen begehen?
Da fällt mir gerade, da muss ich doch noch eine Nachfrage stellen, weil nämlich gerade, ist denn sowas, solche Maklermessen, sind denn die für die VHV? Also glauben Sie, in Zukunft braucht man immer noch auch solche Messen, vor Ort Messen?
Ja, das ist das, was ich ja eingangs und auch zwischendurch gesagt habe. Ich glaube, es wird weiterhin Vermittler geben, die den persönlichen Austausch einfordern. Und das will ich jetzt nicht bewerten im Sinne von, sind das moderne, ewig gestrige oder stehengebliebene, sondern es wird weiter Menschen geben, die auf den Kontakt mit Menschen bauen. Und dann brauchen sie ein Format, wo treffen Menschen Menschen. Und ob Sie das jetzt Messe oder Marktplatz oder Dialogforum oder wie auch immer nennen wollen, aber ich glaube, es wird eine hinreichend große Zahl von Maklern, Maklerinnen geben, die sich darauf freuen, mit anderen Kollegen oder mit Versicherern, Produktgebern, Dienstleistern im direkt Dialog, ja, also nicht wie wir jetzt wieder vor der Kamera, sondern die eben tatsächlich sagen, ich freue mich darauf, den Herrn Peterson live und in Farbe zu sehen, mit dem zu sprechen, zu sehen, wie seine Augen im Zweifel funkeln oder sein Mundwinkel runtergeht und seine Aura spüren, oder seine Atmung hören, wenn wir über die Kurtageabsenkung sprechen oder. Ne?
Gut. Aber das ist nochmal ein schönes Zukunftsbild. Das heißt einfach, so vieles digitaler, aber das analoge Treffen bleibt, das persönliche Treffen.
Das, glaube ich, wird einen großen Anteil, darum sagte ich ja, es wird vermutlich im Allrounder-Bereich die Hälfte der Maklerschaft geben, die stark auf technische Prozesse setzen wird. Und auch die Hälfte der Kundschaft, die sagt, das mache ich selbst. So wie Sie eben sagten, Kunde Typ 2. Ich gehe nicht ins Reisebüro, ich mache das selbst. Aber selbst wenn das eben mehr als die Hälfte ist, dann bleibt eben knapp weniger als die Hälfte. Die baut auf den sozusagen zwischenmenschlichen Dialog und auf die Begegnung. Und die wird es auch noch geben. Und da wir eben Partner aller Vermittler sind, wollen wir beide Gruppen bedienen.
Sehr schön. Dann bedanke ich mich jetzt für das Gespräch. Das hat mir sehr gut gefallen.
Herr Peterson, danke für die freundliche Durchführung.
Weitere Interviews, die Podcast-Trilogie Wie sieht die Versicherungsbranche am 3. Februar 2030 aus und sämtliche dazugehörigen Inhalte finden Sie unter www.versicherungsbote.de/2030. Und zum Schluss noch der Hinweis, wir wären Ihnen sehr verbunden, wenn Sie den Versicherungsfunk auf der Plattform Ihrer Wahl abonnieren und uns gut bewerten würden. Vielen Dank und viele Grüße aus Leipzig.